Also, liebe Freundinnen und Freunde, danke, dass ihr alle da sind. Der nächste, den jetzigen Shiur, ist zum anderen Thema, den ich versprochen habe, nämlich Theologie. Und zwar ein Lied und Theologie. Da muss ich, bevor ich damit anfange, Oberrabbiner Sachs, Lord Rabbi Sachs, Rabbi Lord Sachs, erwähnen. Oberrabbiner Sachs hat mal ein CD aufgenommen. Er hat eine hervorragende Radiostimme und hat eine CD mit einem Chor gemacht, wo er zu verschiedenen Gebeten im Siddur ein Kommentar gesprochen hat. Und dann haben die das Stück gesungen. Das war so ein Begleit-CD zu seinem Siddur. Bevor er den Siddur mit Koren gemacht hat, hat er zuerst den Chief Rabbi Siddur gemacht. Das ist so ein grünes Einband. Und dieser CD begleitete eben diesen Siddur. Und da sagte er, es haben Menschen häufig bemerkt, dass wir keine richtig alten Werken der jüdischen Philosophie, systematischen Philosophie haben. Der erste systematische Philosoph in der jüdischen Geschichte ist Rav Saadia Gaon im 11. Jahrhundert. Also soll das heißen, dass das Judentum sich nur mit Taten beschäftigt und nicht mit Gedanken? Dies bestritten verschiedene Autoren. Und Rabbiner Sachs sagt diesbezüglich sein bisschen dazu. Und er sagt eigentlich, es stimmt, dass wir keine sehr alten Werke der jüdischen Philosophie haben. Nicht, weil die Philosophie uns nicht wichtig ist, sondern weil sie uns zu wichtig ist, um sie trocken zu formulieren. Statt sie trocken zu formulieren, singen wir sie. Und er zeigt das am Rande von Adon Olam. Eine der großen religiösen Fragen ist Gott immanent oder transzendent oder wie vereint man beiden? Das heißt, ist Gott in der Welt oder ist Gott irgendwie unfassbar? Ja? Und die Antwort ist natürlich beides, aber wie äußern, wie bringen wir das zu Ausdruck? Und er zeigt es im Adon Olam, denn Adon Olam hat 5 Strophen, jeweils von 2 Zeilen. Und die ersten 3 sprechen von der Transzendenz Gottes. Gott ist groß, unpersönlich, eine riesige Kluft zwischen Mensch und Gott. Wir müssen anerkennen, er ist der Schöpfer. Auch wenn wir gar nicht da waren, war er schon ohnehin der Schöpfer. Er war alleine. Und auch jetzt, dass wir da sind, sind wir unbedeutend. Und am Ende, wenn wir da nicht mehr da sind, ist Gott noch immer da. Aber dann heißt es, Beyadov Kidruchi. In seiner Hand tue ich meinen Geist in Obhut geben. Bet Ishan, als ich schlafen gehe, Vaira, und ich wache auf. Und da zeigt er eben diese, ihr könnt es selbst zu Hause anschauen, ihr sind ja alle zu Hause. Aber jeder kann sich einen Siddur bei der Hand nehmen und Adon Olam anschauen und sehen, dass Adon Olam beide bringt. Denn wir können nicht mit nur einem und nicht dem anderen. Vor einigen Jahren gab es ein Buch, das ohne Verlag veröffentlicht wurde, das zu einem großen amerikanischen Erfolg wurde. Das Buch heißt The Shack. Und es ist ein Buch, das sehr, 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 eigentlich sehr stark christlich geprägt ist. Ohne, dass das Buch sich so ausgibt, glaube ich, aber es ist sehr christlich geprägt. Es ist die Idee von jemandem, der eigentlich also sein Leben zerfällt und er ist draußen und plötzlich sieht er eine Hütte und er geht hinein und begegnet dort Gott. Und er begegnet Gott dort als Art guter älterer Bruder, guter Freund mit gutem Rat und was weiß ich. Und das ist so sehr, sehr gut angekommen. Ich weiß, in dieser postmodernen Welt kann man mit so einem Gott, der einfach guter Rat gibt und ansonsten Ruhe lässt, mehr anfangen. Der postmoderne Mensch liebt es nicht, so ein Gott, der uns richten kann. Aber das ist die Idee des ethischen Monotheismus. Das ist, was wir seit Jahrtausenden sagen. Die Basis der Ethik ist, dass wir können uns nicht davon befreien, dass wir vor Gott Rechenschaft abgeben müssen. Und dass Gott von uns entsprechend nicht erwartet, dass wir ihn mit irgendwelchen Opfer bestechen, sondern die Basis des Tempeldienstes, die Basis der Opferdienste, die Basis der Religiosität ist eben die Ehrlichkeit, die Nächstenliebe und so weiter und so fort. Aber das Buch war sehr, sehr populär. Ich würde mal sagen, das Buch hat, wenn ich es ein bisschen breit nehmen muss und ich die Formulierung nicht so genau nehme im Buch, dann würde ich sagen, das Buch begreift die letzten 2 Zeilen von Adon Olam, aber nicht die anderen. Aber die Wirklichkeit schließt beide ein. Ich habe danach gedacht, könnte man sich so ein Buch jüdisch vorstellen? Ich glaube, ich habe so einen Blogpost dazu auf meinem Blog. Und meine Behauptung ist, dass es nicht geht. Weil es ist verbunden mit einer sehr bestimmten Gottesvorstellung, die aber sehr, sehr, sehr eingeschränkt wirkt. Ja, Gott als guter Freund, der gute Rat gibt, so Guru oder was weiß ich. Passt übrigens zu gewissen Religionen, aber sicher nicht zu uns. Nein, so klein ist Gott nicht. Ja, und jetzt, dass ich das gesagt habe, möchte ich mal anderswo zeigen, wo die Theologie im Sidur gelehrt wird. Und das machen wir anhand von Anim Smirot. Ich habe hier Anim Smirot, ich habe nicht alle Zeilen kommentiert, weil wenn ich zu allen Zeilen Quellen bringe, dann muss der Shiur länger mehr Zeit in Anspruch nehmen. Ich hoffe, ich habe einige ganz interessante Zeilen ausgewählt und ich hoffe, ihr findet das auch so gut. Schauen wir mal hier. Anim Smirot, also alle die Zeilen von Anim Smirot fangen hier in dieser Fassung immer entweder mit Chazan oder mit Karl an, also wer es singt, der Vorbeter bzw. das Kind, das vorbetet oder die Kinder oder das Publikum. Alle anderen Zeilen sind Quellen. Also Anim Smirot wie Shirim Erog. Angenehme Gesänge und Lieder will ich verfassen. Kielecha nafshi ta'arog, denn da meine Seele nach dir sich nach dir sehnt, meine Seele schmachtet nach dich. Woher kommt dieser Ausdruck Nafshi Ta'arog? Die kommt aus dem Tanach. Nafshi Ta'arog haben wir hier aus Tehillim 42,2. Kaya Ta'arog Nafshi. Okay. Wie ein Hirsch, Kajaltau, wenn Hirsch nach Wasserbächen lechzt, so lechzt meine Seele, o oh Gott, nach dir. Es gibt auch andere Schmachten, ist auch, was man manchmal als Übersetzung nutzt. Also das ist jetzt Nafshita Arog. Dann antwortet das Publikum, Nafshi eigentlich Hinda, das ist in den Sidurim steht meistens Hamda, aber eher Chimda als Verb. Meine Seele lustet, ja, Bezelia decha nach dem Schatten deiner Hand. La da'at kol rasodecha. Ich will alle Geheimnisse, alle deine tiefe Geheimnisse kennen. Der Mensch will die tiefe Geheimnisse entdecken. Er sucht. Die Auseinandersetzung mit Theologie ist nicht nur zu verstehen, wie anders Gott ist von uns, sondern zu versuchen, die Geheimnisse Gottes zu lernen. Es ist nicht nur Theologie, es ist Mystik. Ja? Und das, hier habe ich eine Quelle aus dem Buch Jirmiyahu, 23. Kapitel, 22. Vers, wie Mamen du bist, so die. Hätten sie in meiner, also dort, zitiert der Prophet Gott, der sich empört, dass es falsche Propheten gibt. Die haben im Namen Gottes Dinge gesagt, die von Gott nie gesagt wurden. Wäre es nur so, so endet der Kapitel oder der die Parschia, wie im Amdubesodi, hätten sie in meine Rate gestanden, so würden sie meinem Volk meine Worte predigen und sie abbringen von ihrem bösen Wege und von ihren schlimmen Taten. Aber das ist leider nicht geschehen, sondern stattdem haben die falschen Propheten die abtrünnige Wege gestärkt. Aber hier sehen wir, Gott spricht von Sodi, mein Rat oder mein Geheimnis, Ras Sodecha. Gut. Dann sagte Chazan, midei dabri bichvodecha, jeweils, wenn ich von deiner Glorie spreche oder mich damit beschäftige, homelibi el dodecha. Immer wenn ich über deine Ehre spreche, sehnt sich mein Herz in Liebe nach dir. Woher kommt das homelibi el dodecha? Das ist am Anfang von Shir HaShirim. Erste Kapitel, zweite Vers. Kitovim dodecha miyain, besser als Wein, ist deine Liebe oder deine Liebkosung, wenn wie es in dieser Übersetzung heißt. Ja? Dodecha. Und dann finden wir, dass Dodecha, diese Liebe, immer wieder zurück. Denn das Publikum antwortet, Alken de Salba, da berbe chanich vadot. Das ist ein Spiel, ja? Bichwodecha, deine Ehre, Nichbadot, das Würdevolle. Ich spreche jetzt von den großen Dingen bezüglich Gott. Ich will mich ja, ich suche ja die Geheimnisse Gottes. Ich will Gott besser verstehen. Ich will Gott näher kommen. Jetzt rede ich Nichbadot. Veshimcha, dein Name, Achabed, werde ich ehren, Beshirei Yedidot mit Liebesliedern. Also das Yedidot, Dodecha, wie in Shira Shirim Kitovim Dodecha, das kommt aus Shira Shirim, Beshirei Yedidot, mit den Liedern der Liebe. Asapera Chavotcha, ich erzähle von deiner Kavot, von deiner Glory. Obwohl, Vloreiticha, ich habe dich nicht gesehen. Adamecha, ich gleiche dich. Achancha, ich tue dir dich nennen, also beschreiben. Veloyodatiha, ich kenne dich aber nicht. Moshe Rabbeinu, nach dem Sünde mit dem goldenen Kalb und nach der Sühne, die er anfängt zu bewirken, sagte vor Gott, Hareini na et kevodecha, zeige mir deine Glory, deine Herrlichkeit. Hareini reiticha, kevodecha, Kvodecha. Moshe Rabbeinu bat, er will die Herrlichkeit Gottes wahrnehmen. Wir sagen, wir sprechen davon, haben nicht gesehen. Wir werden am Ende des Liedes sehen, wie dieses Thema wieder zurück zu uns kommt. Noch heißt es, das haben wir vor kurzem gelesen, am Anfang des Buch Dvarim, im Parashat Vayetchanan. Wenn ich schmarte, um die, die im Pirkei Avot Shiur gestern im Park mit uns waren, haben diesen Vers auch gehört. Wenn ich schmarte, ihr sollt eure Seele sehr hüten. Das ist die Quelle unserer Verpflichtung, unser Körper zu schützen. Kiloreitem koltemuna, ihr habt kein Bild gesehen. Reitem. Moshe Rabbeinu sagte, Hareini. Aber er sagt den Kindern Israels, Loreitem, ihr habt nicht gesehen. Beyom diber Hashem alechem bechorev, mit euch, als Gott von euch angesprochen hat, aus Chorev, also vom Berg Sinai, aus dem Feuer, ein Bild Gottes habt ihr nicht gesehen. Dann sagen wir, Beyad Neviecha nochmals, Besod Avadech, in der Hand deiner Propheten, das Geheimnis deiner Diener, oder der Rat deiner Diener, ja, das der Sod, den wir hier hatten, aus Yirmiyahu, Vamdu Besodi. Dann sagt er vor, Beta Gudotcha, Guatecha, Kinotoka Fulatecha, interessant, aber nicht für jetzt, Dimu Otcha. Sie haben, ja, das hatten wir auch hier schon, ja, Adamecha. Adamecha, ich gleiche dich. Die Muatra, sie haben dich gegleitet. Das heißt, die Propheten haben dich umschrieben. Die Propheten sprachen von einer Begegnung mit Gott. Die Muatra, aber in Wirklichkeit, Volokefir schreist dieser Beschreibung nicht, was du bist. Weil Yeshvucha, in Wirklichkeit haben sie dich gleichgestellt, Lefima Secha, mit deinen Taten. Das ist eigentlich gute rationalistische Philosophie. Oder besser gesagt, stimmt nicht. Das ist gute Philosophie, gute Theologie von einem jüdischen rationalistischen Philosoph, nämlich von Rambam. Wir können nur negative Theologie betreiben, nicht positive. Das meint, wir können nicht sagen, was Gott ist. Wir können nur sagen, diese Dinge sind ausgeschlossen. Gott ist derart groß, dass ich nicht sagen kann, so ist Gott. Aber ich kann die Taten Gottes wahrnehmen. Und diese kann ich beschreiben. Ich kann sagen, Gott ist Hamotzi Lechem in der Aretz. Er bringt das Brot fort aus dem Boden, aus der Erde. Ich pflanze Dinge wachsen, weil Gott so die Welt erschaffen hat. Gott ist Shakol Niabidvaro. Alles ist erschaffen worden mit seinem Wort. Noch viele andere Worte, die beziehen sich oft dem Wirken Gottes. Das ist, was beschrieben wurde. Und was der Dichter von Animus Mirot hier sagt, ist, auch wenn die Propheten manchmal eine Beschreibung geben, wo es eher nicht philosophisch aussieht, nicht, dass sie jetzt sagen, wir können Gott nicht umschreiben, aber er benimmt sich so und so und deshalb werde ich mal sagen, Gott ist der Heiler, weil er heilt. Gott ist der, ja, der Gütige, weil er Gutes mit uns tut und so weiter. Aber eigentlich kann ich nicht Gott in diese Schachtel hineinzwingen. So steht es in den Neviim nicht, sondern die Neviim berichten von Visionen, wie sie Gott wahrgenommen haben. Trotzdem ist das alles Lefi Masecha, ist es eine Funktion der Taten Gottes. Und wir werden gleich Beispiele geben. So sagt er davor weiter, im Shilucha, worauf Chazionot, in ganz viele Visionen haben sie dich dargestellt. Und es sind andere Darstellungen. Und trotzdem, in Ha'echad, Becholdim Yonot. All diese Gleichnisse, all diese Bilder, all Wortbilder beschreiben alle den gleichen Gott. Es gibt nur einen. Ich verweise hier auf einen Vers aus dem Abschnitt Schlach im Buch Bamidbar. Miriam und Aaron sprachen über Moschee und dann weist Gott sie zurecht. Und Gott sagt, Shim unadverei, hört meine Wörter. Meine Worte. Im Jene wie Achem, ihr habt einen Prophet, Hashem, Bamar'a, Hashem, es gibt einen Prophet Gottes, Bamar'a, in einer Vision, Elavet Vada, ihm lasse ich mich wissen. Bachalom, in einem Traum, Adaberbo. Umar'a, aber bei Moshe ist es anders. Loken avdi Moshe, Pe'el, Pe'adaberbo, Bamar'a, velo Bachidot. Moschee ist anders als alle anderen Propheten. Alle Propheten haben so Visionen, sie sehen unklare Dinge und sehen Bilder. Nur Moschee spricht direkt mit mir. Und dann sagt das Gedicht, also das Publikum erwidert hier, die Propheten umschrieben dich, sie sahen in dir Greisheit, Weisheit, sahen auch Jünger. Also sie haben dich als alt und jung dargestellt. Usar Roshcha, die Haare deines Hauptes, Beseiva mit Weisheit, Vishacharut und Schwärze. Und zu sagen, Gott hat keine Haare, aber es gibt manchmal Beschreibungen, als ob sie einen Menschen begegnen. Sehr, sehr heikle Prophezeiungen. Wozu gibt es diese Prophezeiungen? Ja, man könnte doch fragen, Gott hat ja keinen Körper. Wieso sagt ein Prophet, er sah wie ein Mensch auf einem Thron? Weil die lernen müssen, dass Gott sowohl in sie, es geht um Lefima Asecha, die Taten Gottes. Dazu kommen wir zurück. Also sie sehen Gott als jung und alt. Warum? Ja, weil das Aspekten des Wirkens Gottes ist. Wo sehen sie Schwärze, also schwarze Haaren? Wieder aus dem Hohelied, also aus Shir HaShirim, 5. Kapitel, 11. Vers, Rosho Ketem Paz. Sein Haupt ist ganz goldig. Kvutzotav Taltalim, ja, sein Haupt, seine Haare sind alle so in, wie sage ich das auf Deutsch?
Ja?
Locken, ja. Shechorot Kaorev, schwarz wie ein Rabe. Rabenschwarz. Sein Haupt ist reines Gold, seine Locken sind wallend. Rabenschwarz, ich habe sogar die Übersetzung kopiert. Ja. Und da sehen wir, Gott wird dargestellt, dass also in Shir HaShirim ist eine oder mehrere Liebeslieder, also wie man, je nach wie man das lesen möchte. Aber es geht eigentlich, die dominante Interpretation ist, dass es um die Liebe zwischen Gott und Israel geht. Das ist eine Metapher. Und deshalb ist der Liebhaber eine Metapher für Gott. Und die Liebhaberinnen, eine Metapher für das Volk Israel. Ja? Und da wird Gott dargestellt mit schwarzen Haaren, schwarzen Locken. Wozu? Was für ein komisches Ding ist das? Und dann heißt es, wird jetzt ausgelegt. Warum gibt es Seva und Shacharut, Schwärze und Greise, Sikna, Altertum, also ja, Uvacharut und Jünger, Sikna, Beyomdin, als er richtet. Dann ist er der alte, weise Richter. Und Wacharut und Jünger, Beyom Krav an dem Tag des Kampfes. Keish Milchamot, wie ein Mann des Krieges, Yadav Lo Rav. Ja, mit Händen, die viel tun. Und das ist tatsächlich, was in der Tora steht. Unsere Vorfahren sangen, als sie aus dem Meer erschienen und das Meer aber, das Schilfmeer, das ägyptische Heer eingeschluckt hat. Hashem ish milchama, der Ewige ist ein Kriegsmann. Ist er ein Mann? Nein. Kriegsmann? Nein. Na, es heißt, hier hat Gott gekämpft. Das ist ke ish milchamot, ish milchama. Wir sehen hier ein direktes Zitat aus dem Tanach. So haben wir auch in Daniel, leider ist das auf Aramäisch, also ich bitte um Verständnis, Chaseh Havet, ich habe gesehen, ja, solches sei ich, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Er sieht eine Figur, die sich auf einem Thron hinsetzt. Sein Kleid war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Ja? Atik Yominetiv, ein Alter der Tage, setzt sich hin. Levushe, sein Kleid, Kitlachi, war wie weiße Schnee. Usareche, und die Haare seines Hauptes, Kaamarnekei, wie reine Wolle. Und das ist, was er sieht. Also manchmal sind die Haare also schwarz, wie in Shirashirim und in, ja, wie in Shirashirim. Manchmal sind sie weiß. Wie denn? Also welche Farbe Haare hat Gott? Die Antwort, er hat keine Haare. Aber manchmal wird er dargestellt, als ob er ein junger Kriegsmann ist und manchmal wird er da, oder ein junger Liebhaber und manchmal als alter, betagter Richter, der aber erfahren ist. Das ist ein Geliebter von ihr. Die Menschen singen das immer so. Ich habe da Streit mit einem Kollegen, der glaubt, dass Semantik nicht wichtig ist. Woher wissen wir, dass Gott einen Hut anzieht? So einen schwarzen Hut, so einen charedischen Hut? Ja, die singen alle, ja? Chavash Kova, Gott tut einen Hut an. Das ist aber nicht, was hier steht. Es heißt Chavash Kova Yeshua Berosho. Ich weiß, das Lied singt sich besser, wenn man sagt Chavash Kova Yeshua Berosho. Ich würde ihr vorschlagen Chavash Kova Yeshua Berosho. Er kleidet sich mit Kova Yeshua, das ist ein Hut, wie wir ihn metaphorisch erwähnen, nützen. Ja, ich trage verschiedene Hüte. Den Hut von Rabbiner, den Hut von Vater, den Hut von Sohn, den Hut von Ehemann. Das, wir nennen das ja verschiedene Hüter. Kova Yeshua, das kommt aus Jesaja, 59. Kapitel, 17. Vers. Weil Basch, das beschreibt auch Gott übrigens, er kleidet sich mit Gerechtigkeit, wie ein wie nennt man so ein Panzer, das aus kleinen Teilchen gemacht ist? Es gibt im Mittelalter, es gibt diese
ein Kettenhemd, ein Kettenhemd.
Und es gibt auch so kleine Teilchen. Ja,
also das Kettenhemd.
Ja, Shirion muss so etwas ähnlich sein wie Kettenhemd. Aber er kleidet sich, ja, das ist wie sein Kettenhemd, aber was ist das eigentlich? Zdaka ist ein Kettenhemd, nicht aus Stoff oder aus Metall oder was weiß ich, ja. Vechova Yeshua Berosho, und ein Kova Yeshua, ein Hut der Erlösung, ein Helm des Heils ist auf seinem Haupt. Das heißt, gerade jetzt trägt Gott den Helm des Heils, jetzt verkündet er Heil. Das ist, was es heißt. Nicht, dass Gott mit einem Hut rundläuft, hat ja kein Haupt, sondern er trägt metaphorisch den Helm des Heils. Finden wir das Kvutzotav nochmals, ja, das wir aus Shirashirim kennen. Shirashirim hatten wir hier. Rosho Ketempas Kvutzotav, seine Locken. Hier haben wir die Locken zurückgefunden. Kvutzotav. Gut. Ein anderes Leitwort, das wir jetzt finden werden, ist PR, Pracht. Yit Pa'er Bi. Ja, er tut, wie ist hier die Übersetzung so schön? Yit Pa'er Bi. Er rühmt sich, ja, sie schwimmen. Und wo findet man den Ruhm des Juden? Das ist seine Stolz. Also wir haben hier Yit Pa'er Bi und Tif'ara.
Tfilin.
Genau. Woher nimmst du das?
Ich bin ein aufmerksamer Schüler.
Ja, gut. Ja, Tif Arthur nochmals, ein Leitwort. Wir haben nochmals Machlofot Roshoki, wie Mebuchurot, das heißt, das Thema noch mit den Locken kommt zurück. Ja, hier. Was wir heute nicht tun werden, ist zu versuchen, dann die Struktur des Liedes zu verstehen. Ich werde einige wenige Dinge dazu sagen, aber es wäre faszinierend herauszufinden, wo welche Leitworte dominieren und warum. Nochmals Tiferet, das verglichen wird mit Ateret, eine Krone. Das führt uns in diese Richtung, in der Erwin uns hinschickt, Tfilin, ja, nochmals Ateret, eine Krone, Pero alai, sein Pracht ist, also sein Ruhm ist auf mich, Peri alai, mein Ruhm auf ihn, ja, es gibt eine Beziehung, was ist das? Die Antwort kommt in zwei Portionen. Erstens, was ich hier kopiert habe, aus dem Buch Jecheskel, 24. Kapitel, 17. Vers, haben wir, der Prophet bekommt die schwere Nachricht, dass seine Frau, die er so liebt, sterben wird. Er soll aber nicht trauern. Und deshalb heißt es noch dort, Herr Anek, Dom, ja, seufze still von Naka, Metim Evel lo taaseh, du sollst Evel nicht machen für den Toten, für den Metim. Peercha, deine Pracht, dein Hut, dein Turban, dein Helm, dein ich weiß was, Chavushelach ist auf dir. Das Ablegen der Krone ist ein selbst sehr symbolträchtiges Ding. Ich habe etwas, ich habe einen prächtigen Helm, ich habe mein Hut, der mein Amt verkündet, der meine Position verkündet. Ich ziehe ihn ab. Ja, und ziehe eine einfache Mütze an. Ja, hier ist umgekehrt. Du hast den Hut an. Du traust nicht. Und es endet hier, wir müssen nicht einmal interpretieren, es steht hier deutlich, Kesher Tefillin Herale Anav, den Knoten der Tefillin zeigte er dem Bescheidenen. Wer ist der Bescheidene? Wer ist der Bescheidenste aller Menschen? Moshe Rabbeinu. Ihm zeigte er den Knoten dort fielen. Das ist eine Bracha in Masechet Brachot. Es heißt, als Moshe Rabbeinu oben, haben wir gesagt, Moshe Rabbeinu fragte vor Gott, Hareini na et kvodecha, zeig mir deine Glory, deine Herrlichkeit. Sagt Gott dort, okay, du kommst hier auf den Berg, du wirst hier in eine Höhle hineingehen und ich werde darüber schützen. Wenn ich vorbeigehe, du wirst mich nicht von vorne, sondern von hinten sehen. Sehr, sehr merkwürdig, weil eigentlich bei Gott es nicht vorne und hinten gibt. Also es ist eine Stelle, die deutlich metaphorisch zu interpretieren ist. Jedenfalls sagt die Gemara etwas noch merkwürdiger. Was sie rotiert, Kapi, ich werde dann meine Hand entfernen. Du wirst mich von hinten sehen. Und von vorne wirst du mich nicht sehen. Amar Avchanan Bar Bizna, sagt Avchanan Bar Bizna, Amar Rabbi Shimon Chassida, im Namen Rabbi Shimon Chassida, melamed das Leat, Shera, Kodesh Baruch Hu, le Moshe, dass Gott dem Moshe zeigte, Kesher shel Tfilin. Wenn wir Kopftfilin tragen, haben wir vorne hier die Tfilin und hinten gibt es den Knoten. Das ist, was Moshe gesehen hat. Was bedeutet das, ist ein Thema für ein anderes Shiur. Ich habe einen Vorschlag, es sind faszinierende Vorschläge. Jetzt ist wichtig zu verstehen, dass die Tfilin hier eine Rolle spielen. Warum? Moshe Rabbeinu sah, so sagt die Gemara, Kesher shel Tfilin, den Knoten der Tfilin Gottes. Ja? Und Pe'er ist häufig auch eine Beschreibung von Tfilin. Und hier heißt es Pero alai uferi alav. Wir sprechen von gegenseitigen Pe'er. Es gibt auch eine Gemara in Brachot, die sagt, dass Gott Tfilin anzieht. Und dann ist die Frage, was steht in den Tfilin von Gott? In den Tfilin der Bnei Israel gibt es Texte. Was für Texte sind in den Tfilin von Gott? Und die Gemara gibt eine Antwort. Wer mehr darüber lesen möchte, kann in englischer Sprache einen Blogpost diesbezüglich auf meinem Blog finden. Sehr kurz gesagt, es ist metaphorisch zu verstehen. Es gibt nicht, Gott hat keinen Kopf und rund um den gibt es nicht irgendwelche riesige Tfilin, sondern die Idee ist, dass Tfilin Bundesustensilien sind. Sie erinnern uns an den Bund und tragen in sich Texte, die von unserer Loyalität, die wir Gott schulden, sprechen. Und in Gottes Tfilin gibt es eben Texte, die seine Bindung an den Volk Israel betonen. Und nach dieser Erklärung weiß ich, wenn ich das metaphorisch erklären soll, dann kann ich auch das andere metaphorisch erklären. Was heißt, dass man die Tfilin von hinten gesehen hat? Möglicherweise heißt das, dass Moshe Rabbeinu versucht, was heißt, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Moshe Rabbeinu will verstehen, wie es Gerechtigkeit in der Welt gibt. Warum gibt es eigentlich Ungerechtigkeit und wie wird alles gut? Und Gott sagt ihm, im Nachhinein kannst du mit meiner Hilfe noch was verstehen. Kesher Stelfili, nachdem, dass ich vorbei bin, nachher kannst du anfangen zu verstehen. Ufanai, vor, dass ich gehandelt habe, Loyeru, das kann der Mensch gar nicht begreifen. Also im Nachhinein mit der Zeit lernen wir die Wege Gottes ein bisschen zu verstehen. Vorahnen können wir sie gar nicht. So, das ist, was ich hier für Quellen gebracht habe. Man kann auch weitere Quellen bringen, aber ich habe diese hier betont. Wenn ihr jetzt einen Sidur bei der Hand nimmt und das Lied sorgfältig anschaut, dann wird ihr sehen, dass er aus 31 Zeilen besteht. Und nach diesen 31 Zeilen gibt es ein oder drei Verse, Psukim, die gesagt werden. Wenn ein Vers, dann Mie Malel Gvorot Hashem Yashmia Kol Tilato. Wenn drei, dann gibt es noch Lachashem Agdula und so weiter. Der Grund, dass manche drei statt ein Vers sagen, nehme ich an, ist in erster Linie, damit man Kaddisch nachher sprechen kann. Und manche sind bereit, nach dem Sprechen eines einzigen Pasuks Kaddisch zu erlauben. Und andere, die glauben, man müsste drei Psukim lernen. Was hat es da mit 31 Zeilen und dann ein Pasuk nachher? Möglicherweise, weil es so einen Begriff gibt, die 32 Wege der Weisheit. Der Autor ist klar im Kabbalah bewassert, möchte aber sehr wenig davon sprechen. Es gibt ein Manuskript, in dem dieses Lied dem Rabbi Yehuda HaChassid zugeschrieben wird. Es ist alt, es gibt gute Gründe, verschiedene Quellen, die glauben, es ist entweder von Rabbi Yehuda HaChassid selbst oder von der unmittelbar nächsten Generation. Was ziemlich sicher ist, ist, dass sie nicht von gleichen Autor als das sogenannte Shir HaYichud stammt. Shir HaYichud ist ein sehr langes Lied aus 7 Kapiteln, ein Kapitel für jeden Tag der Woche. Das wird heutzutage in kaum noch Gemeinden gesungen, mit Ausnahme vom Vorabend von Yom Kippur, wo viele es nach Ende des Mariv-Gottesdienstes sprechen. Aber sonst gibt es gab eins in Ashkenaz, insbesondere Synagogen, wo man jeden Tag den Shir HaYichud jenes Tages gesagt hat. Und es gibt Gründe anzunehmen, dass Shir HaKavod, also dieses Anim Zmirot, nicht vom gleichen Autor ist, aber eine Anspielung vielleicht darauf hat. Und dass es von der gleichen Familie kommt. Und Shir HaYichud, glaube ich, wurde vom Vater von Rabbi Yehuda HaChassid geschrieben. Und die Idee ist, dass das dann von Rabbi Yehuda HaChassid selbst geschrieben wurde. Was ist das Ziel dieses Liedes? Möglicherweise ist das Ziel des Liedes zu sagen, schau mal, im Gebet tun wir etwas Gefährliches. Wenn wir beten, und insbesondere wenn wir beten und Kedusha sagen und andere Dinge, dann sind wir mit einem Fuß im Himmel und wir kommen Gott näher, was schön ist, aber es droht uns zu familiär zu werden. Wir nützen gewisse Wortbilder und es droht uns, dass wir anfangen, daran zu glauben. Und wir müssen ein bisschen Perspektive bekommen. Und das Lied kommt hier, um Perspektive zu schaffen. Ja? In diesem Sinne ist es ein theologisches Lied. Es beschäftigt sich mit Theologie. Theologie ist wichtig für das Lied. Man soll nicht denken, dass Gott eine Form hat. Man soll nicht denken, dass man Gott gesehen hat. Man hat ihn nicht gesehen. Man soll nicht denken, dass die Beschreibung Gottes in einer oder anderen Prophezeiung wörtlich zu nehmen ist. Am Ende haben wir gar nicht gesehen, es geht darum, die Taten Gottes zu sehen. Das ist deshalb, nannte ich das ein Stück rationalistischer oder vielleicht Philosophie eines von Rambam, das aber von einem Kreis kommt, das eben nicht für Anhängerschaft an den Rambam bekannt ist. Also sozusagen, man kann damit auch vielleicht betonen, dass wenn Rambam diese philosophischen Punkte macht, er nicht hier etwas Fremdes von Aristoteles, also griechische Philosophie, hineinfließen lässt, sondern das ist gute jüdische Philosophie. Auch ganz andere Kreisen innerhalb des Judentums halten an der gleichen Philosophie fest. Also wir dürfen Gott ansprechen, es ist ein Privileg, dass wir zu Gott direkt beten dürfen, aber so sollen wir es auch tun. Wir sollen aber nicht glauben, dass Gott damit, ja, und zu sagen, in the shack, in dieser Hütte, wie wir ihn begegnen können, so ein älterer Freund, der gute Rat bringt, sondern wir sollen verstehen, in welcher Art Beziehung wir sind. Wir sollen verstehen, dass all diese Bilder immer nur Darstellung, bedingte Darstellungen sind. Sie beziehen sich eben auf dem Wirken Gottes. Und das Einzige, was wir beschreiben können, ist, wie Gott wirkt, nicht wie er ist. Aber allerdings, genau wie in Adon Olam, wo am Anfang wir die Transzendenz betonen, aber nachher die Immanenz landen, ist vielleicht auch das hier gemeint, dass man plötzlich von den Haaren Gottes, die eben keine Haare sind, und von einer Farbe, die keine wahre Farbe ist, sondern die eigentlich ein Wirkenszustand beschreibt, landen wir bei den Tfilin. Und plötzlich haben wir hier Itpayerbi, Gehafetzbia liebt mich, da will mich, Wujeda Terezvi, er wird meine Krone sein, ja, und so weiter. Also ich kann auch hier diese Transzendenz und Immanenz sehen, ja, Gott, der schlussendlich nicht beschrieben werden kann, aber Gott, der noch mit uns eine sehr tiefe Liebesbeziehung pflegt. Und nächstes Mal, wenn wir an dem Simurot singen, obwohl wir Hunger haben und wir zum Kiddush wollen, vielleicht wollen wir einen Moment nehmen, um wahrzunehmen, wie schön und tief dieses Lied ist. Danke für die Aufmerksamkeit. Und ich wünsche allen Shana Tova Umtruka, Ktiva Vachatimach Tova, ein herrliches Jahr, in dem der Impfstoff schnellstens kommt, wirksam ist, keine Schaden anbringt oder so wenig möglich und die Pandemie hoffentlich einfach zu eine Geschichte wird, die wir erzählen werden an unseren Enkelkindern oder an unsere Schüler und Schülerinnen und Schüler. Und das gute Jahr wieder kommt. Okay. Bis Rotowot. Alles Gute.
Nein. Danke. Schkoyach.
Buchtee.